Nach seinem Israel-Besuch ist Deutschlands Außenminister Johann Wadephul jetzt richtig auf Kriegskurs. In den Tagesthemen zelebriert er nahezu alle Narrative gegen den Iran. Mit diesem Interview sorgte der deutsche Außenminister für Entsetzen. Doch auch die Fragen des Gebührensenders lösten Verwunderung aus. Mittlerweile deutet sich an, das umstrittene Gespräch könnte Teil einer regelrechten psychologischen Kriegsführung sein und diese zielt auf uns alle. Außerdem in dieser Sendung nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes, jetzt muss AstraZeneca wirklich zittern. Und in der Wirtschaft am Mittwoch geht es um den Kahlschlag bei Volkswagen und um die Folgen für die deutsche Industrie. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Gleich kommen wir zum Schwerpunkt des Tages und damit wieder zum Iran. Doch zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Mittwoch und auch die beginnen mit dem Krieg im Mittleren Osten. Im Iran sollen die USA oder Israel erneut zivile Ziele angegriffen haben. Das meldet die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten der Provinz Markazi. Getroffen worden seien demnach 2 Schulen, ein, wie es heißt, Schülerlager, also möglicherweise ein Internat, sowie mehrere Wohnhäuser. Die Angaben konnten bislang nicht unabhängig überprüft werden. Bereits am ersten Kriegstag hatte die US-Luftwaffe eine Mädchenschule bombardiert. Dabei sollen rund 150 Schülerinnen und Lehrer getötet worden sein. Beobachter bewerten die neuen Meldungen deshalb als mögliche Hinweise auf eine Terrorstrategie der USA und Israels gegen zivile Ziele. In Deutschland soll offenbar ein Teil der nationalen Ölreserve für den Verkauf freigegeben werden. Das sagte Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche am Mittag. Ziel sei es, den Druck von den zuletzt massiv gestiegenen Ölpreisen zu nehmen. Zuvor hatte bereits die Internationale Energieagentur eine entsprechende Empfehlung ausgesprochen. Die deutsche Ölreserve soll nach aktuellen Angaben etwa 35 Millionen Tonnen betragen. Die Preise waren nach Beginn der Angriffe auf den Iran in die Höhe geschnellt, nach Ansicht von Kritikern auch aufgrund von Gewinnmitnahmen der Mineralölkonzerne. Die rechte Opposition kennt dieses Vorgehen schon länger. Veranstaltungsräume werden kurzfristig gekündigt, häufig unter dem Druck der sogenannten Zivilgesellschaft. Nun scheint dieses Muster auch auf die Friedensbewegung ausgeweitet zu werden. So muss der Landesverband des BSW in Mecklenburg-Vorpommern kurzfristig einen neuen Ort für seinen Parteitag suchen. Die Partei teilte dazu wörtlich mit, der Ende Januar 2026 abgeschlossene Mietvertrag wurde völlig unerwartet vom Vermieter storniert. Ursprünglich sollte der Parteitag in einem Saal des Diakonischen Werkes stattfinden. Die Organisation gehört zur Evangelischen Kirche. Die Pressestelle des Diakonischen Werkes bestätigte gegenüber auf 1 die Kündigung des Vertrags. Gründe dafür nannte die Organisation jedoch auch auf Nachfrage nicht. Der Iran-Krieg erreicht zunehmend Europa, wenn auch noch nicht direkt. Am Dienstag schickte Frankreich weitere Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer. Präsident Emmanuel Macron versprach zudem Zypern recht unmissverständlich militärische Hilfe im Falle eines Angriffs im Namen von, wie er es ausdrückte, Europa. Gleichzeitig beginnt in den Medien immer stärker der Kampf um das Narrativ dieses Krieges. Ein Beispiel dafür lieferte der Dienstagabend. Der deutsche Außenminister Johann Wadephul besuchte Israel und telefonierte anschließend mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio. Am Abend gab der CDU-Politiker den Tagesthemen ein Interview. Dort wiederholte er Warnungen vor iranischen ballistischen Raketen und einem möglichen Atomprogramm und übernahm damit eine der amerikanischen Begründungen für den Krieg. Besonders eine Frage der Moderatorin sorgte dann für Verwunderung.
Und wenn es um die Wirtschaft geht, US-Präsident Trump erwägt ja, wegen der gestiegenen Energiepreise Sanktionen gegen Russland zu lockern. Die EU warnt bereits vor solchen russischen Ölexporten. Wie kann man Trump da stoppen?
Ja, davon raten wir dringend ab.
Die Hauptsorge der ARD galt also nicht dem Krieg oder seinen Opfern, sondern einer möglichen Lockerung der Russland-Sanktionen. Das sagt viel aus über den Sender und auch über die Politik, meint auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Sie machen sich also Sorgen? Natürlich nicht wegen zerbombter Grundschulen oder verseuchten Grundwasser im Iran. Auch nicht, weil die Türkei immer deutlicher vor einer Ausweitung des Krieges warnt. Noch nicht einmal, weil vermutlich auch in Israel Wohnhäuser getroffen werden. Nein, sie sorgen sich, weil, um an dieser Stelle einmal den Jargon bundesrepublikanischer Leitmedien zu imitieren, der Kreml Despotöl verkaufen könnte, weil sich unsere transatlantischen Freunde in ihrem richtigen Krieg schlicht verzockt haben. Das zeigt, welche Gestalten da am Werke sind. Übrigens von uns bezahlt. Aus Steuergeldern und mit Zwangsgebühren. Und es macht deutlich, wer da Bruder im Geiste ist. Bruder natürlich mit unterschiedlichen Pronomen. Darauf legt man diesseits des Atlantiks ja Wert. Dort ein US-Präsident, der sich wie ein Kleinkind freut beim Schiffe versinken. Und sein Publikum biegt sich vor Vergnügen dabei. Hier haben sie die Gesichtszüge noch im Griff, weil das staatsmännisch wirkt und fragen sich, wie man Trump stoppen kann. Nicht in seiner Kriegslust, sondern beim Aufheben von Sanktionen. Und das zeigt wiederum mit Verlaub die Verkommenheit einer herrschenden Kaste in ihrer moralisch durchtränkten Raserei. Mitzureden haben sie dabei natürlich nichts. Auch das machte Wadefuhl in den Tagesthemen deutlich. Demnach hauchte er den Aggressoren zu, sie sollten doch zivile Opfer schonen, also nicht vermeiden. Man könne über die Konditionen des Krieges reden, also wie er geführt wird und nicht ob. So sind sie eben, die Transatlantiker hier in Berlin, wenn sie die Stimme ihres Herrn hören. Und im Sendezentrum in Hamburg gibt es dafür wohlgefällige Blicke.
Ein weiteres Thema des Interviews mit Wadefuhl war die Erwartung einer Revolution im Iran. Daran hatte selbst die ARD Zweifel, jedenfalls solange der Krieg andauert. Andere Medien setzen dagegen offen auf einen Umsturz. Und nicht nur das. In manchen Berichten werden die Angriffe Israels und der USA sogar mit dem angeblichen Wunsch vieler Iraner gerechtfertigt. So zitiert die den Grünen nahestehende Zeitung Taz eine angebliche 28-Jährige aus Teheran. Sie bezeichnet die Angriffe auf ihr eigenes Land als eines der schönsten Gefühle meines Lebens. Belege dafür, dass diese Frau oder ihre Nachricht tatsächlich existieren, veröffentlicht die Zeitung jedoch nicht. Nahezu zeitgleich brachte auch die Bild-Zeitung einen Text einer angeblichen Iranerin. Auch sie spricht von einem Gefühl der Befreiung angesichts der Bombenangriffe. Im Unterschied zur Taz ist die Quelle der Bild-Zeitung zwar real, doch eine wichtige Information fehlt den Lesern. Die Autorin heißt Shima Kalbasi. Nach eigener Darstellung lebt sie in den USA und arbeitete für die UNO. Zuvor diente sie in der Armee Dänemarks. Ein wohlwollender Wikipedia-Eintrag beschreibt Kalbasi außerdem als Gender-Aktivistin. Neben solchen Medienberichten erkennen Beobachter noch eine weitere Strategie. Politisch Verantwortliche senden derzeit, so der Vorwurf, mehr oder weniger subtile Signale an unser Unterbewusstsein. Mit diesem Thema beschäftigt sich auch Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet in seiner heutigen Sondersendung zum Irankrieg. Er glaubt, der Krieg könnte Teil einer psychologischen Geheimdienstoperation sein, die die Menschen mürbe machen soll.
Wir stellen an uns selbst fest, dass wir durch diese ganzen Eskalationen abstumpfen, dass wir mürbe werden, dass wir ohnmächtig den Ereignissen gegenüberstehen. Und viele Leute sagen dann, ja, was soll ich schon machen? Es sind Verrückte, die uns regieren, es sind Psychopathen, es sind Kriegstreiber, sie können sich alles herausnehmen. Die Epstein-Kinderschänder-Netzwerke, sie konnten agieren. Es gibt gar niemanden, der jetzt mit Konsequenzen rechnen muss, neben ein paar Rücktritten, das sind ja nur strategische Rücktritte. Und jetzt beim Krieg, was sollen wir schon dagegen tun? Das System operiert ungeniert weiter und wir sind ihre Untertanen und können nichts dagegen tun. Das ist die Botschaft, die uns diese psychologische Operation vermitteln soll. Wir sollen akzeptieren, was die da oben machen. Wir sollen akzeptieren, was die mächtigen, reichen, superreichen Männer der Welt treiben und tun. Und wir sollen akzeptieren, dass es offenbar ein hierarchisches Pyramidensystem gibt, an dessen unteren Ende die Menschen einfach nur zu kuschen haben. Das ist der Great Reset, das ist die neue Weltordnung. Was bleibt uns angesichts dieser globalen Übermacht? Es bleibt uns das Schwert der Wahrheit, es bleibt uns, dass wir die Dinge erkennen, dass wir erkennen, mit wem wir es zu tun haben, dass wir erkennen, wer die wahren Mächtigen sind und dass diese Erkenntnis natürlich auch unser Bewusstsein prägen wird für die Zukunft und für die Schlussfolgerungen für eine wirkmächtige Freiheitsbewegung, für einen Weg Richtung Souveränität ohne Fremdbestimmung.
Genau deshalb könnte der Iran-Krieg tatsächlich eine Zeitenwende sein. Allerdings nicht im Sinne größerer Kriegsfähigkeit, sondern einer neuen Erkenntnis. In seiner Sondersendung spricht Magnet mit alternativen Medienmachern, darunter Jürgen Elsässer, Kaiwan Sufi Siavash, Paul Brandenburg, Tilman Knechtel und Elsa Mittmannsgruber. Die Sendung sehen Sie exklusiv unter www.auf1.tv. Dass die Menschen den Krieg im Iran mit wachen Augen betrachten können und auch unabhängige Informationen erhalten, dazu trägt Auf1 jeden Tag bei. Unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Die frühere deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky werden mit der höchsten Stufe des Europäischen Verdienstordens ausgezeichnet. Das kündigte Parlamentspräsidentin Roberta Metsola in dieser Zeremonie in Straßburg an. Der Orden wird im Mai erstmals vom EU-Parlament vergeben. Verliehen wird die Auszeichnung unter anderem für besondere Verdienste um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Doch genau dieser Punkt sorgt bei Kommentatoren im Netz für Diskussionen. Sie verweisen darauf, dass Angela Merkel etwa für weitere Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die umstrittene Grenzöffnung sowie für die Corona-Maßnahmen verantwortlich gemacht werde. Auch die Ehrung von Volodymyr Zelensky wird von manchen als besonders skurril bewertet. Sein Land ist schließlich kein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Karl Lauterbach als neuer WHO-Chef im Dienste der Pharmaindustrie? Dass der SPD-Politiker an die Spitze der Weltgesundheitsorganisation aufrücken soll, darüber gab es zuletzt zumindest Gerüchte. Auf1 wollte vom ehemaligen Gesundheitsminister wissen, würde er sich als neuer Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation auch gegen die Interessen der Pharmaindustrie stellen? Und würde er, der die Covid-Spritze als nahezu nebenwirkungsfrei beworben hatte, die Corona-Maßnahmen wirklich umfassend aufarbeiten? Doch auf all diese Fragen schweigt Lauterbach. Seit Tagen zieht er es vor, die Fragen von Auf1 nicht zu beantworten. Welche Gefahren durch einen WHO-Chef Lauterbach wirklich drohen könnten und warum er für die Weltgesundheitsorganisation eine perfekte Wahl wäre, das sehen Sie in der aktuellen Sendung Elsa auf 1 unter www.auf1.tv. Der Rücktritt des bisherigen ORF-Generaldirektors Roland Weißmann könnte für die österreichischen Steuerzahler noch teuer werden. Darauf weist unter anderem der Blogger Lukas Ammann hin. Sollte sich nämlich herausstellen, dass die gegen Weißmann erhobenen Vorwürfe nicht zutreffen, könnte der frühere ORF-Chef Schadensersatzansprüche gegen den österreichischen Rundfunk geltend machen. Bezahlt würden solche Ansprüche letztlich aus den Zwangsgebühren der Bürger. Der Hintergrund: Weißmann war offenbar nicht freiwillig zurückgetreten, sondern wurde dazu gedrängt. Juristisch ist das ein entscheidender Unterschied. Und Weißmann könnte nicht der einzige Fall bleiben. Das Online-Medium OE24 zitiert einen Insider mit den Worten: Jetzt werden noch mehrere andere neben Roland Weißmann fallen. Auffallend ist auch ein weiterer Punkt. Der Anwalt, der die Affäre ins Rollen gebracht hatte, vertritt offenbar zusätzlich einen ORF-Spitzenmanager. Dieser soll zuvor mit Weißmann über Pensionszahlungen in Streit geraten sein. Um wen es sich dabei handelt, ist bislang unklar. Die Zeugin, deren Aussage Weißmann belastete, arbeitet jedoch offenbar genau für diesen Manager. Beobachter vermuten deshalb, dass die Belästigungsvorwürfe nur ein Schauplatz eines internen Machtkampfes innerhalb des ORF sein könnten. Das AstraZeneca-Urteil des Bundesgerichtshofes hat nun weitere Konsequenzen. Denn jetzt muss auch das Risiko-Nutzen-Verhältnis der Covid-Spritzen neu untersucht werden. Sich weiterhin nur auf die Zulassung durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA zu berufen, reicht dem Bundesgerichtshof offenbar nicht aus. Der Anwalt der geschädigten Zahnärztin, die seit der Covid-Injektion an einem dauerhaften Hörverlust leidet, hatte dazu bereits im Vorjahr gegenüber auf 1 erklärt, eine Reihe von Klagen sei abgewiesen worden.
Weil die Gerichte gesagt haben, ja, durch die vorläufige Zulassung wäre belegt, dass das sogenannte Risiko-Nutzen-Verhältnis positiv ist. Wir brauchen das negativ, ja. Da bin ich eigentlich der Meinung, da machen sich die Gerichte doch zu leicht, hier einfach darauf abzuheben, denn es wird dadurch vergessen, dass ja anders wie sonstige Medikamente, die 8 bis 10 Jahre brauchen, um eben in die Zulassung und die Marktreife zu kommen, hier ein 1/2 Jahr eben nur Zeit gewesen ist und man kann in dem 1/2 Jahr die gesamte Sicherheitsprüfung, die sonst ansteht, einfach nicht bewältigen.
Die nun erforderliche erneute Prüfung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses könnte weitreichende Folgen haben. Denn es existiert bislang keine solide Langzeitstudie, die den Nutzen der Covid-Spritzen eindeutig belegt. Im Gegenteil, der Schaden überwiege deutlich. Als katastrophal bezeichnete das Ergebnis etwa eine Analyse vom Psychologieprofessor Harald Wallach. Und noch ein Punkt könnte Folgen haben. Das Urteil könnte auch Auswirkungen auf die Verjährungsfrist für Covid-Impfschäden haben. Diese liegt derzeit bei nur 3 Jahren. Der mysteriöse Tod des früheren österreichischen Justizsektionschefs Christian Pilnacek hat auch am heutigen Mittwoch wieder den österreichischen Nationalrat beschäftigt. In der Sitzung des Untersuchungsausschusses wurde dabei vor allem die Auswertung des Laptops und der Smartwatch des vermeintlich Ertrunkenen besprochen. Dabei zeigte sich schnell, dass auf den Geräten offenbar Spuren bewusst verwischt wurden. So seien Hintergrundaufzeichnungen des Laptops gelöscht worden. Laut den angehörten IT-Fachleuten sei das eine gängige Methode, um Daten zu verschleiern. Auch die Smartwatch wirft Fragen auf. In der Todesnacht habe etwa ihr Sturzdetektor nicht angeschlagen. Die Leiche Pilnaceks wies aber Verletzungen auf, die offiziell durch Stürze erklärt wurden. Das Bundeskriminalamt hatte die auf der Smartwatch gespeicherten Daten während der Ermittlungen als nicht relevant eingestuft. Ein Sondervermögen zur Finanzierung der Aufrüstung, dieses Thema beschäftigt auch die Schweiz. Für die Modernisierung und den Ausbau der Armee will der Bundesrat für Verteidigung Martin Pfister bis zu 30 Milliarden Franken aufwenden. Finanziert werden soll das durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,8 Prozentpunkte. Pfister spricht von einer temporären Erhöhung, begrenzt auf 10 Jahre. Doch der Vorschlag stößt auf breiten Widerstand. Lediglich Pfisters eigene Partei, die Mitte, stellt sich bislang hinter den Plan. Viele Parlamentarier befürchten, dass aus einer befristeten Steuererhöhung am Ende eine dauerhafte Belastung der Bürger werden könnte. Eine andere Idee kommt vom SVP-Nationalrat Mike Egger aus St. Gallen. Er schlägt vor, die Aufrüstung aus den Gewinnen der Schweizer Nationalbank zu finanzieren. Allein im vergangenen Jahr verbuchte die Bank einen Überschuss von 26 Milliarden Franken, im Jahr davor sogar 81 Milliarden Franken. Egger, dessen Partei als besonders armeefreundlich gilt, begründet seinen Vorschlag damit, dass die Bürger nicht zusätzlich belastet werden sollen. Und damit kommen wir zur heutigen Ausgabe von Wirtschaft am Mittwoch. Es war eine Meldung, die Deutschland erschütterte. Beim Autobauer Volkswagen sollen 50.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Das entspricht etwa 15% der Beschäftigten des Konzerns in Deutschland. Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der Gewerkschaft Zentrum, die ihre Wurzeln in der Autoindustrie hat. Herr Hilburger, ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihre Zeit. Volkswagen hatte ja schon in der Vergangenheit mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Sind die nun geplanten Stellenstreichungen vor allem ein Ausdruck interner Fehler oder sehen wir hier ein weiteres Zeichen für den Niedergang der deutschen Autoindustrie insgesamt?
Also natürlich beides. Es gibt natürlich eine eigene VW-Dynamik, weil es ein halbstaatlicher Konzern ist. Aber es ist ein Spiegelbild für die gesamte deutsche Automobilindustrie. Und diese 50.000 Arbeitsplätze, die hier abgebaut werden sollen, muss man immer dazu sagen, die werden ja nicht nur abgebaut, sondern die werden im Ausland wieder aufgebaut. Wir finanzieren sozusagen mit Steuermitteln, ob das jetzt der Brückenstrompreis oder Industriestrompreis ist oder die Förderung der E-Mobilität mit Staatsgeld, einen Konzern, der sich selber Bonis ausschüttet, das im Übrigen der Aufsichtsrat beschließt und zustimmt, wo die SPD drin sitzt und die IG Metall, um dann gleichzeitig 10.000 von Arbeitsplätze ins Ausland zu transferieren. Und das trifft aber die gesamte deutsche, das trifft auf die gesamte deutsche Automobilindustrie zu.
Der Stellenabbau soll bis zum Jahr 2030 erfolgen. Das ist nicht mehr lange hin. Die nächsten Forderungen kann man sich bereits vorstellen. Lohnverzicht oder längere Arbeitszeiten, um Arbeitsplätze zu retten. Wie stehen Sie zu solchen Forderungen?
Okay, ich will es in zwei Themen quasi, in zwei Antworten trennen. Das eine ist, die Arbeitnehmer haben so hohe Löhne, weil sie unter hoher Steuer- und Abgabenlast zu leiden haben, hohe Energiekosten, hohe Kosten für Bürokratie. Und deswegen haben die Leute immer weniger netto vom Brutto. Das ist eine Logik innerhalb von dem System, dass, wenn man die Möglichkeiten hat, versuchen muss, seine Kaufkraft zu erhalten. Wenn man die Zahl sehen von 2020 bis heute, sind die durchschnittlichen Preise um 22% gestiegen, während im Durchschnitt die Löhne nur um 11% nachziehen konnten. Das heißt, es gibt schon einen ganz konkreten Kaufkraftverlust. So, das ist sicherlich die eine Antwort, die man darauf geben kann. Und das andere ist, dass man einfach die IG Metall und auch die Leute, die die IG Metall unterstützen, das sind unsere Kollegen auch bei VW, mit ihren Mitgliedsbeiträgen, die IG Metall sich den widerstandslose Akzeptanz hat abkaufen lassen. Ich möchte daran erinnern, dass die 35.000 Stellen, die abgebaut werden, die in diesen 50.000 drin sind, die kommt also nicht oben drauf, sondern es wird einfach noch erweitert um 15.000. Aber diese Einigung hat die IG Metall im Aufsichtsrat, im Gesamtbetriebsrat, der hat sie zugestimmt, und als Belohnung bekommen jetzt IG Metall-Mitglieder in Stufen bis ins Jahr 2030 1.271 Euro pro Jahr. Das heißt also auf Deutsch, der Arbeitgeber erkauft sich bei der Gewerkschaft die widerstandslose Akzeptanz, und die Beschäftigten bleiben in der IG Metall, weil sie glauben, ach, ist ja super, da kriege ich ja doppelt so viel, wie ich Jahresbeitrag zahle, und verstehen überhaupt gar nicht, dass sie damit ihren eigenen Untergang sich abkaufen lassen.
Die IG Metall, die verweist allerdings auf einen anderen Punkt. Sie habe betriebsbedingte Kündigungen bis 2030 ausgeschlossen. Ist das aus Ihrer Sicht kein Erfolg?
Ja, das ist natürlich hochgradig doppelzügig und verlogen, weil ein Hersteller wie VW, der einen Endkunden hat, ja, der muss natürlich immer ein gutes Gefühl vermarkten, ja, und verkaufen. Wenn also VW jetzt sagen würde, wir schmeißen die Leute jetzt von heute auf morgen raus, dann würde natürlich der Käufer abgeschreckt. Ja, das ist also in der Industrie, die quasi eine Käuferschicht haben. Ich erinnere an die Boykottaufrufe von Edeka zur AfD-Wahl. Und ratzfatz mussten sie es zurücknehmen, weil der Käufer entschieden hat, dann kaufe ich halt bei Edeka nichts mehr. Und so würde das in der Automobilindustrie genauso durchgehen. Also macht man das unter sogenannten sozialverträglichen Stellenabbau. So, aber dieser sozialverträgliche Stellenabbau hat zwei Probleme. Zum einen werden die Arbeitsplätze ja nicht mehr nachbesetzt. Das heißt also, die jüngere Generation wird um ihre Zukunft beraubt. Und das Zweite ist, dass natürlich ein enormer Druck auf die jetzt Beschäftigten schon besteht. Weil es ist ja nicht so, dass die Leute sich das frei aus, also es steht zwar auf dem Papier dran, können sich das frei entscheiden. Aber da wird innerbetrieblich ein Mordsdruck aufgebaut, auch Arbeitsplätze außerhalb des gewohnten Umfelds anzunehmen, auch mit deutlich schlechter Bezahlung. Und so wird diese Freiwilligkeit sehr doppelzüngig. So, das heißt, es wäre notwendig gewesen, die politischen Rahmenbedingungen zu verändern. Das ist eben die katastrophale Fehlpolitik, die in Deutschland geleistet wird. Thema Transformation in der Automobilindustrie. Und da ist eben die IG Metall Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Von daher können sie gar gegen sie selber streiken oder demonstrieren. Und so sind die Beschäftigten im Prinzip ohnmächtig und glauben, naja, mir reicht irgendwie noch. Aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Weil wenn die deutsche Automobilindustrie überhaupt die gesamte Deindustrialisierung nicht aufgehalten wird, dann werden in Deutschland langfristig die Lichter ausgehen.
Das vollständige Interview mit Oliver Hilburger sehen Sie unter www.auf1.tv. Jeden Mittwoch werfen wir einen Blick auf aktuelle Themen der Wirtschaft. Sei es der Goldmarkt oder die Krise der Automobilindustrie. Dabei können Sie uns gerne unterstützen über das Spendenformular unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.